Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Minto dran hier, 16 Uhr. Ihr hört die Plattform auf der 102,6 zu Gast. Bei mir sind heute zwei Menschen sogar, die sich gerne vorstellen. Herr Zopf, möchten Sie sich kurz vorstellen, wer Sie sind, was Sie hier machen?
Ja, ich bin der Friseur des Friseurmuseums, beziehungsweise der Leiter des Friseurmuseums. Und ich sorge dafür, dass im Museum auch mal ordentlich was los ist. Aktivität, dass die Besucher etwas Besonderes zu sehen bekommen oder auch, dass ich mich da mal auch eine Viertelstunde einfach in den Sessel lege.
Genau, Sie sind dann einfach im Museum da und passen auf praktisch.
Ja, kann man auch so aufpassen.
Herr Knapp, bei Ihnen?
Ja, mein Name ist Matthias Knapp. Ich bin quasi der kreative Part von der DFA, die Deutsche Friseurakademie, und bin der Artistic Director und Education Leader, sprich der, der für alle Ausbildung verantwortlich ist und für den ganzen kreativen Part im Haus.
Mhm. Das Friseurmuseum ist ja Neu-Ulm recht neu, aber das hat schon eine lange Geschichte. Herr Zopf, wollen Sie da mal ein bisschen einsteigen?
Das Wort lang ist ein bisschen übertrieben. Es fing im Jahre 1980 an. Da wurde ich vom Ministerium in Kiel gebeten, die Friseure in Eckernförde mit dem Unterricht zu betreuen. Und dazu kam auch ein besonderes Fach, das mir seinerzeit etwas neu war. Aber nicht vom Inhalt, sondern eher nur, dass es eine verordnete Unterrichtseinheit war. Das war das Fach Berufskunde. Und die Berufskunde ist eine ganz einfache Sache. Es geht alles nur um den Beruf. Aber die Frage war nach der Methode, wie man das anbringen will. Und die klassische Methode, die sich angeboten hätte, wäre ein Overhead-Projektor für Bilder. Nur das war nicht meine Methode. Ich habe mich dann so ein bisschen rückorientiert an meine Studienzeit. Und da gab es ja einen Herrn Fröbel. Das war der Kindergartenpädagoge und der sagte klipp und klar, was die Kinder im Stübchen begreifen sollen, müssen sie vorher anfassen. Also streicheln, heben, hören, fühlen, all das war das Entscheidende. Und so fing ich an zu sammeln.
Dann haben Sie praktisch verschiedene Exponate gesammelt, die mit dem Friseurberuf einfach zu tun haben, ist das richtig?
Richtig. Es waren die wichtigsten Exponate, die ich dann so spontan mir zugedacht habe. Aber es kam dann das Nächste hinzu. Irgendwie muss ich so was Ähnliches wie Lunte gerochen haben oder Beute oder was weiß ich. Zumindest wurde ich auf einmal neugierig auf das, was dahinter auch noch stecken könnte, was ich noch gar nicht kannte. Und das war der Anlass, auch ein Anlass, eine Art unterrichtsbezogene Sammlung zu machen, die sich inzwischen schon so ungefähr bei 6.500 bis 7.500 bewegt.
6.500 bis 7.500 Exponate.
Jawohl.
Die nur mit dem Friseurberuf zu tun haben.
Die alle irgendwie mit dem Friseurberuf zu tun haben, denn die meisten Menschen unterschätzen die Breite der breiten Wirkung dieses Berufes. Mhm. Das geht ja ursprünglich dahin bis zum Gewürzhändler, beziehungsweise bis zum Perückenmacher oder zum Chirurgen oder Zahnarzt oder Krankenheilgehilfen oder sonstigen mehr. Es ist unwahrscheinlich eine Menge davon, das uns im Alltag berührt.
Jetzt haben Sie natürlich erzählt, das Museum hat den Anfang genommen bei Ihnen in der Heimat in Norddeutschland.
Richtig.
Wie ist es jetzt dazu gekommen, dass das Museum nach Neu-Ulm umgezogen ist?
Es gibt eine längere Version und eine kürzere Version.
Jetzt fangen wir erstmal mit der kurzen an.
Die kurze, die ist an und für sich ganz klar, dass die Chancen zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt in Eckernförde etwas ungünstig waren. Und in diesem Augenblick muss wohl Herr Gloning, der Chef der Friseurakademie, vom heiligen Petrus einen Wink bekommen haben. Er rief mich dann an und wir wurden uns eigentlich innerhalb einer halben Stunde ideell einig. Mhm. Das heißt, dass er genauso am Erhalt dieser Exponate, dieses künstlerischen Werkes, das die Friseure hinterlassen haben, an Werkzeugen, an Kultur, dass das auf jeden Fall erhalten bleibt. Und das war unser gemeinsames Ziel. Deswegen kam ich dann mit meiner Sammlung hierher.
Mhm. Herr Knapp, Sie sind ja von der Friseurakademie. Können Sie noch von Ihrer Sicht aus erzählen, wie Sie das so empfunden haben, das Museum hierher zu holen?
Ganz ehrlich muss ich gestehen, das war vor meiner Zeit. Ich bin jetzt seit gut über zwei Jahre in Neu-Ulm oder Neu-Ulmer in Ulm wohnhaft und habe davor in Stuttgart gelebt und davor ursprünglich in Frankfurt. Mhm. Und ich kam hierher und kannte das Museum ehrlich gesagt nicht und war selber erstmal sehr überrascht, wo ich das erste Mal durchs Museum gelaufen bin, weil ich bin schon sehr interessiert am Friseurberuf und das schon seit dem ersten Tag und bin jetzt selber schon seit 18 Jahren im Beruf. Und es gibt heute noch, wenn ich zum Herrn Zopf rübergehe, manchmal immer noch Dinge, die ich neu entdecke, die ich noch nie gesehen habe vorher. Und wo ich manchmal auch gar nicht ahnen kann, was ist das jetzt überhaupt für ein Werkzeug, was ist das für ein Gerät, was liegt mir da vor der Nase. Und auch in den alten Büchern zu stöbern und manchmal da auch Fragen beantwortet zu bekommen, die ich ehrlich gesagt im Internet nicht finde.
Mhm. Wenn Sie jetzt als Friseur so sehen, wie Sie als Friseur damals angefangen haben, die Ausbildung gemacht haben und Sie gehen jetzt durch dieses Friseursmuseum, das jetzt neu umsteht, hätten Sie irgendwie mehr Begeisterung für den Friseurberuf gehabt, wo Sie, wenn Sie so ein Museum selbst gehabt hätten, da reinzugehen und rumzuschnuppern?
Ich glaube, das ist schwierig zu beantworten. Ich glaube, so eine Leidenschaft für den Beruf entwickelt sich aber erst mit der Zeit. Also man fängt an, man macht die Lehre, man macht die Ausbildung, dann wird man selber kreativ, merkt, was da überhaupt alles Fachliches dahinter steckt. Und jetzt mache ich seit über 10 Jahren fast ausschließlich Schulungen und schule andere Friseure weweltweit. Und da ergeben sich natürlich ganz viele Fragen und auch ganz viele neue Interessen, weil man von anderen Leuten oder auch anderen Kulturen Dinge erfährt, die man vorher nicht kannte. Und da gehe ich dann mal ins Museum und forsche mal nach. Und da findet man dann schon die ein oder andere Antwort. Also ich glaube, in meinem ersten Lehrjahr hätte ich es eher langweilig und altbacken gefunden, wie man das halt so als sehr junger Mensch im Museum empfindet, weil man sich nicht sehr für diese Geschichte oder Kultur interessiert. Aber umso länger ich jetzt im Beruf bin und umso mehr Leute und Kulturen ich da kennenlerne, umso interessanter finde ich das zu sehen, wie groß dieses Spektrum tatsächlich ist.
Jetzt haben wir schon darüber geredet, wie groß und wie viel das ist. Wie groß ist das Museum denn? Also wie viel Fläche haben Sie und wie haben Sie jetzt das Ganze aufgebaut und ausgestellt?
Also wir haben ungefähr 400 Quadratmeter voll ausgebaut. Und das sind verschiedene Abteilungen, weil ja die Wände auch trennend sind. Und die Durchgänge sind verbindend. Ist also automatisch klar, dass man an diesen Objekten vorbeigehen muss. Aber die Frage von vorhin, die Sie Herrn Knapp gestellt haben, die hätte ich an und für sich gerne am liebsten beantwortet. Vielleicht darf ich mal ganz kurz zurückgehen.
Natürlich, sehr gerne.
Es ist ja so, dass ich ungefähr 1960 bis 1963 auch eine Lehre als Friseur durchgemacht habe. Das wissen die meisten wahrscheinlich nicht. Wenn Sie es wissen, dann freut es mich. Aber es ist so, dass der Friseurberuf damals eine ganz andere Konstellation innerhalb der Gesellschaft hatte. Erstens war das ein Beruf, der in den 50er, 60er Jahren ein bisschen zu viel, zu oft vertreten war. Das heißt, so wie man früher in Berlin an jeder Straßenkreuzung an den 4 Ecken 4 Kneipen dann gefunden hatte, so ähnlich gab es auch dann das Verhältnis, dass man in manch einer Straße bis zu 2, 3 Friseure gefunden hat. Mhm. Und wenn man dann noch dazu ins Verhältnis setzt die Anzahl der Bewohner, dann hatte die Stadt oder hatten viele Städte viel zu viele Friseure, Friseurgeschäfte. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass es damals noch eine ganz andere Friseurkultur gab. Ich weiß nicht, ob Sie sich ein bisschen in der Friseurtechnik auskennen, wie früher zum Beispiel die Volumenwickler gemacht worden sind. Die waren, hatten eine Dicke von einem kleinen Finger. Und mein Chef zum Beispiel, der hatte damals schon Volumenwickler gehabt mit einem Durchmesser von 5 bis 6 Zentimetern. Mhm. Und das ist etwas sehr Außergewöhnliches für die damalige Zeit gewesen. Und abgesehen davon war es tatsächlich so, dass er auch noch als Modefriseur eine ganz andere Philosophie vertreten hatte. Er hatte quasi jede Frisur von vornherein systematisch eingeteilt in die Partien für Papillotten oder für Volumenwickler oder für auslaufende Teile, je nachdem, wie das an der Frisur notwendig oder sinnvoll oder ästhetisch gelungen war. Und von daher gesehen ist es schön, und das möchte ich nicht missen, dass meine Tätigkeit als Friseur indirekt schon angefangen hat, in der Zeit, als ich schon 12, 13 Jahre alt war, im väterlichen Geschäft. Da habe ich schon das alles kennengelernt, was ich später sonst nie kennengelernt hätte. Und es ist einfach so, dass nun das Museum eigentlich, jetzt klingt das nach Eigenlob, aber eigentlich einen Mann dort vertreten hat, der, sagen wir mal, 40 bis 50 oder 60 Jahre Friseurgeschichte persönlich kennengelernt hat. Und das ist sehr wichtig. Also es ist für die Besucher dann schön zu wissen oder schön zu hören, dass sie hier wirklich eine Autorität haben, die von der Sache her mitgewachsen ist.
Also Sie haben persönlich einfach dadurch, dass Ihr Vater Friseur war, dass Sie selber diese Friseurlehre gemacht haben, sehr viel Friseurgeschichte persönlich mitgelebt.
Ja.
Genau. Zusammengefasst, ich glaube, wir machen jetzt erstmal eine kleine Musikpause, damit Sie zwei ein bisschen durchschnaufen können und sprechen dann im nächsten Teil ein bisschen mehr über Exponate, interessante Exponate, die Sie haben. Genau, bei Free FM sind wir bei der Plattform mit mir, Mintu Tran, als Moderatorin. Und ich habe zwei Gäste, Herrn Napp und Herrn Zopf, bei dem ist der Name Programm. Wir sprechen hier natürlich über das Friseurmuseum. Und wir haben gerade schon ein bisschen gehört, wie das ganze Museum entstanden ist, wie es nach Neu-Ulm gezogen ist. Und ich würde gerne nochmal mit Ihnen jetzt erstmal, Herr Zopf, vielleicht darüber reden, über verschiedene Exponate, die Sie haben. Können Sie mal ein bisschen beschreiben, was für, also wenn man an den Friseurberuf denkt, mir fallen jetzt vielleicht Kämme und Föhne und mir fallen nicht so wirklich viele Geräte ein. Vielleicht können Sie noch ein bisschen erörtern, was es da noch alles für eine Bandbreite gibt.
Also die Bandbreite, die erstreckt sich auch auf kleine Exponate. Kleine Exponate sind zum Beispiel Klammern, die erst bei näherem Bedenken und Nachdenken als ein Werkzeug für den Friseur sich entpuppen. Das sind nämlich im Grunde genommen Klammer, in denen dann die Haare von links nach rechts durchgezogen werden. Das Problem war, ich hatte diese Klammern irgendwo in Schweden entdeckt, wurde auch noch als englisches Original dargestellt, aber ich hatte keinen Beleg dafür, dass es wirklich was Friseuriges ist. Dann hat es ungefähr 14 Jahre gebraucht, bis ich in einem Buch dann von einem Franzosen, der dann die Geschichte von Marcel Grateau, dem Ondoliereisenerfinder oder Technikerfinder, gefunden habe, wo dann diese Klammern auch tatsächlich als sogenannte Wickler, Wasserwellwickler, als solche dargestellt worden sind. Und das war schon ein bisschen schön oder ja, erfreulich, dass das Bauchgefühl beim Kauf bestätigt wurde.
Mhm. Ich habe noch ganz viel von einer Barttasse gehört.
Ja, das ist eine völlig einfache Sache. Normalerweise muss ein Bart, wenn er eine ganz bestimmte Form hat, auch gepflegt werden.
Wie denn eine Form? Also dreht er sich dann so nach oben oder ist das eher...
Es ist egal, wohin Sie das drehen wollen, ein Bart muss gepflegt werden. Das ist eine klare Aussage. Und in diesem Falle hatte sich der Berliner Friseur François Habu durchgerungen für seine Potsdamer Offiziere, die zu seinen Kunden zählten, eine bestimmte Bartform ausgedacht und die zog eigentlich von unten nach oben oder konkret. Der nach unten wachsende Bart wurde mit Hilfe eines Barteisens nach oben gedrückt, gezogen. Dann kam dann über Nacht das Ganze unter Pomade mit einer Bartbinde. Und das blieb dann eine ganze Nacht drauf, damit im Schlaf das Ganze nicht verdrückt, verlegt wird. Sonst hätte es auch unter Umständen schmerzhafte Erfahrungen gemacht. Wenn ein Bart in das Fleisch, in die Wurzel hineindrückt, dann ist es sehr unangenehm. Und dafür hatte er dann letztendlich am nächsten Morgen eine Barttasche quasi als Belohnung mit Milchkaffee oder Cichori-Kaffee. Cichorie wird auch manchmal genannt. Ich weiß selber nicht, wie der Ausdruck nun heißen soll. Aber auf jeden Fall, diese Barttasche hatte in der großen Öffnung einen Stech und darunter eine kleine Öffnung für den Kaffee. Das Ergebnis war, dass dieser Stech dann die warme Wärme weggedrückt hat vom Bart, damit der nicht eventuell beim Frühstücken wieder ein bisschen weicher wird. Naja, und dazu gab es einen wunderschönen Spruch darunter, willst du echt germanisch dein Bart, dann nimm diesen Maulkorb eigener Art. Da hat man schon ganz schön makabre Sprüche drauf losgelassen und manchmal auch ganz liebevolle. Und es kommt darauf an, welche Neigung der Mensch selber hat. Erstens musste er diese Bartform haben, also ein bisschen deutsch-national im kaiserlichen Sinne denken oder fühlen. Das Zweite war dann gewesen, dass er sich genauso gerne auch für die Landwirtschaft hätte interessieren können. Also Motive gab es auf den Tassen für Landwirtschaft, genauso wie für Schauspielerinnen oder für Shakespeare. Es gab also oder gibt eigentlich gar nichts, was da nicht vertreten ist. Tja, und das ist einfach eine Tatsache, die er dann als Besonderheit für sein Berliner für seine Berliner Offizierskunden sich ausgedacht hatte. Und er trieb es manchmal sogar ganz schön auf die Spitze. Zur Karnevalszeit ließ er dann die Spitzen dieser Bärte dann auch noch vergolden.
Ach, aber diese Barttasse erzählt auf jeden Fall eine schöne Geschichte, und zwar: Wer schön sein will, muss leiden. Das galt damals genauso wie für Frauen, auch für die
Männer. Ja, aber das hat auch eine ein bisschen größere Verbindung. Denn erstens sind diese Tassen in Staffordshire, in Mittelengland, 1860 herum, sagen wir mal, erfunden worden und hergestellt worden. Und durch die Verwandtschaft des deutschen Kaiserhauses mit dem englischen, durch Victoria und Wilhelm II., beziehungsweise schon vorher, kam die Barttasse automatisch auch zu den Deutschen. Und es war ein obligates Geschenk der Braut an den Bräutigam für die Hochzeit. Und sollte sie das eventuell mal nicht einkalkuliert haben, hat bestimmt eine der vielen Tanten daran gedacht.
Also die Barttasse als obligatorisches Hochzeitsgeschenk.
Kann man so sagen, ja.
Herr Knapp, wir haben in der Pause auch darüber geredet, wie Sie jetzt in dieses Museum reingelaufen sind und verschiedene Sachen entdeckt haben. Können Sie uns Ihr Lieblingsstück oder Ihre Lieblingsstücke so ein bisschen mal beschreiben?
Also ganz fasziniert bin ich von verschiedenen Rasiermessern. Wir haben eine Unmenge an Rasiermessern, die zum Teil weit über 500 Jahre alt sind. Sehr faszinierend. Aber was ich immer ganz besonders toll finde oder auch spannend, sind so diese ersten Dauerwellgeräte. Da haben wir einige von, auch so mit den ersten Föhn, der jemals entwickelt wurde. Das sieht eher aus wie eine Absauganlage für ein Auto eigentlich. Und diese Dauerwellgeräte, wenn man auch die Bilder dazu sieht, wir haben viele Bilder dahingehängt, damit man ein bisschen versteht, wie funktioniert das mit dem Strom und der Wärme. Und ist ein bisschen gruselig fast, weil man denkt, okay, sieht eher aus, als würde mir jetzt jemand auf einen elektrischen Stuhl setzen. Weil da wurde damals schon mit harter Chemie gearbeitet, es wurde mit Strom und mit großer Hitze gearbeitet. Das ist heute gar nicht mehr denkbar. Ja, also heute wird man ja wegen jedem Mühe, in Anführungszeichen, gibt es da einen riesen Trala vom Kunden. Und heute ist natürlich die Servicequalität extrem, extrem gepusht und aufs höchste Level geschraubt. Und da, wenn er da eine Dauerwelle haben wollte, der musste schon die Zähne zusammenbeißen und ein paar Stunden ausharren. Das ja. wird heute kein Mensch mehr machen. Also es gibt ganz, ganz viele sehr tolle Dinge da, die mich immer wieder faszinieren. Mhm.
Ich habe auch gelesen, dass Sie ganze Friseursalons in dem Museum reingepackt haben. Also können Sie mir da vielleicht noch ein bisschen mehr davon erzählen?
Das stimmt, wir haben jetzt gerade, also wir haben verschiedene alte Elemente von Friseursalons. Wir kaufen bundesweit oder auch über die Grenzen hinaus Friseursalons auf. Das heißt, wenn wir einen Tipp kriegen, es gibt einen Salon, der ist, wir haben einen in der Nähe von Aalen abgeholt, der war rund 70 Jahre, 80 Jahre alt. Aber noch im Originalzustand. Dann fahren wir dahin und bauen den aus und dann wird er mit ins Museum genommen und da, soweit es der Platz zulässt, wieder aufgebaut und dargestellt, damit man sieht, okay, wie funktioniert das? Und den neuesten oder die neueste Errungenschaft ist ein Salon von um die 1900 im Originalzustand, aber tip top Zustand, der denkmalgeschützt ist und jetzt bei uns wieder im Friseurmuseum auf dem unserem Gelände erstrahlt quasi.
Mhm. Ja. Da kann praktisch der Besucher auch hin, der kann wahrscheinlich sich nicht reinsetzen, also das Gefühl wieder in seinen Friseursalon aus 1900 irgendwas zu sitzen. Wahrscheinlich eher schwierig, aber da kannst du es auf jeden Fall eher von außen anschauen.
Ehrlich gesagt, es kommt drauf an. Also wie Herr Zopf ja schon sagte, es ist auch wichtig, mit Haptik zu arbeiten. Dinge nur zu sehen, da versteht man es nicht richtig. Mhm. Man muss die Dinge auch fühlen und begreifen. Es hat einen speziellen Geruch, es fühlt sich speziell an und so weiter. Jedes dieser Exponate, also man kann sich schon mal in den Stuhl setzen, aber es kommt natürlich immer drauf an. Wenn jetzt eine Gruppe, ehrlich gesagt, mit lauter Kindern kommt und dann stehen 40 Kinder da im Salon, da ist man natürlich ein bisschen vorsichtiger, als wenn jetzt eine Gruppe Erwachsener kommt mit 10 Leuten, die auch ein bisschen sich vielleicht ruhiger im Museum fortbewegen, sagen wir es mal so.
Mhm. Ne? So ein Friseurmuseum ist natürlich auch super, um diese ganze Entwicklung des Friseurberufs ein bisschen nachzuverfolgen. Haben Sie da verschiedene Themenwelten aufgebaut, also mit verschiedenen Äras oder wie kann man sich den Aufbau des Museums vorstellen?
Ja, ich will mal ganz einfach sagen, dass ich die Zahl 4 und 5 nenne. Das ergibt 45. Und 45 Themen kann ich sofort dem Besucher über das Museum, im Museum, zu den einzelnen Objekten näher bringen. Mhm. Also so gesehen muss man auch schon ein bisschen Bereitschaft mitbringen, auch zuhören zu wollen. Was ja manchmal bei jüngeren Leuten etwas länger dauert, aber sie schaffen es auch. Und egal, ob das nun ob das die Tätowierung ist oder ob das die antike Färbemethode mit den verschiedenen Farben von damals, die es damals gab. Also es sind so viele Themen, die Sie hier haben können. Nehmen wir das ganze Rasieren noch mal ganz kurz. Das ist eine Sache, die dauert ungefähr 1,5 bis 2 Stunden, wenn ich das Ganze voll durchziehe. Das geht aber bis hin zum Aussehen der Schleifsteine bei der Produktion der Messer oder der anderen Steine, die zum Schärfen der etwas stumpf gewordenen, durch Gebrauch stumpf gewordenen Rasiermesser zutrifft. Also man kann schon eine Menge haben. Und auch insgesamt gesehen haben Rasiermesser, andere Geräte auch, eine eindeutige informative Aufgabe, nämlich die Menschen darauf aufmerksam zu machen, was es auch tatsächlich alles gegeben hat. Ich nehme an, dass Sie wahrscheinlich nicht wissen, dass es Rasiermesser gab oder gibt, die man anlässlich einer Papstwahl hergestellt hatte oder wegen der Krönung des englischen Königs oder von mir aus die Weltausstellung 400 Jahre Amerika. Und das Ganze ist dann auch noch zu verbinden mit entsprechender Literatur, mit Informationen über ganz bestimmte Dinge, zum Beispiel Amerika, gehen wir mal, Vereinigten Staaten natürlich, gehen wir mal ganz einfach darüber aus, dass es dort eine Stadt gibt, die auch Teil an dieser Unabhängigkeitsbewegung beziehungsweise an diesem Krieg gegen Georg III. Und seinen Staat, die Engländer also quasi, gekämpft haben. Und all diese Dinge stehen in einem direkten Bezug mit den Geräten. Also es ist nicht einfach so, dass man das isoliert betrachten kann.
Also man kann praktisch anhand dieser Rasiermesser und anhand den Geräten auch Weltgeschichte nachverfolgen.
Richtig, ja.
Sehr schön.
Und das sind Beispiele dafür, dass dieses und jenes stattgefunden hat. Am besten nehme ich mal einfach Boston Tea Party. Die Teegeschichte kennt an und für sich jeder Schüler, glaube ich. Und dabei geht es einfach darum, dass auch George Washington und alle seine Unter- oder Führer im Kampf gegen die Engländer Mitglieder bei den Freimaurern gewesen ist. Mhm. Und all diese Dinge sind auch auf dem Freimaurer drauf, beziehungsweise auf dem Rasiermesser. Also es ist unwahrscheinlich viel nachzulesen oder zu entdecken, was man so normalerweise nicht mitkriegt. Mhm.
Gibt es noch andere Themenwelten, die Sie interessant finden, jetzt außerhalb der Rasiermesser? Wir hatten vorhin von dem asiatischen Thema gesprochen. Also
ja, wir haben natürlich verschiedene Themenwelten, ob das, wie gesagt, das Asiatische ist, wo wir eine Originalperücke, eine Geisha-Perücke haben. Wir haben Themenwelten, wo es sich mehr um den ganzen Baderbereich geht, weil der Friseur war ja nicht immer nur Friseur, er war ja auch Bader. Und sieht man viele so alte Fußwannen und Werkzeuge, die damals benutzt wurden zur Körperpflege. Über eine Riesenabteilung an Pflegeprodukten von Nivea zum Beispiel. Also es gibt unheimlich viel Dinge, einen Raum, wo nur Föhne drin sind, wo viele Föhne aus ihrer Kindheit wiedersehen, der aussieht wie Snoopy zum Beispiel und sagen, oh, den hatte ich auch. Mit Onduliereisen, Brennscheren und so weiter und so weiter. Also es ist unglaublich viel, was sich in der Zeit alles getan hat. Wenn man überlegt, heute gibt es irgendwelche Ionen und was weiß ich, was alles für ein Zeug. Und damals, da gab es halt einen Föhn, da kam warme Luft raus, wenn man Glück hatte, und das war's. Und spannend, sehr, sehr spannend, wie da die Entwicklung ist und auch das immer schneller und schnelllebiger wird.
Mhm. Herr Zopf, Sie sammeln ja immer noch, also Sie haben jetzt 6000 Exponate, Sie wollen wahrscheinlich immer noch vergrößern. Gibt es noch Dinge, von denen Sie sagen, ach, wenn ich das jetzt in die Finger bekommen würde, das wäre was?
Also eins habe ich inzwischen gelernt, bei der Sammlerei muss man Ruhe haben. Man muss abwarten können. Sie können nicht irgendwie etwas herbeizaubern wollen, damit das in die Sammlung hineinkommt. Diese Ruhe, die drückt sich unter anderem darin aus, dass ich zum Beispiel, jetzt komme ich mal ganz kurz auf die Linkshänder-Bartasse zu sprechen, dafür habe ich 17 Jahre gebraucht, um es zu finden. Denn eine sogenannte Haartüte, in der die ausgekämmten Haare hineinkamen, dazu gibt es auch eine längere Geschichte, die habe ich nach 34 Jahren bekommen.
34 Jahre Suche auf, nach einer
Suche,
Haartüte.
Ja. Und etwas, was ich schon gar nicht zu erhalten oder zu finden gedachte oder mich daran zu denken traute, das war einfach der Brennofen für die Werkzeuge, der, sagen wir mal, Rokoko-Zeit, in dem die Werkzeuge mit Holzkohle fast glühend heiß gemacht worden sind, um damit dann die Haare zu trocknen.
Oh je.
Im ersten Moment, das ist das große Erschrecken dabei. Aber es geht ja einfach darum, dass diese Papillotten, das ist die vorgeformte Form der Locke, dass diese in einer Art Seidenpapier, das feucht war, steckten. Und es war nur ein geringer Touch nur nötig, um das Ganze anzuticken, damit das trocknet. Und das andere wäre dann, was ich dann auch noch erwischt habe, dass man so zweimal, dreimal bis nach Schweden rauffahren muss, um dort mit einem Sammler ein Stück irgendwie doch in ein tolles Geschäft dann erwerben zu können. Mhm. Also es ist schon manchmal Geduld notwendig. Aber Ihre Frage zielte letztlich darauf, was ich noch nicht habe.
Genau.
Es ist nicht vergessen worden, ja. Aber es ist einfach so, dass dieses Objekt, das ich noch gerne hätte, sagen wir mal, für manche Objekte ein zweites Stück, weil das von einer anderen Firma anders aussieht. Von einer anderen Firma das mal hergestellt hat.
Um welches Objekt handelt es sich denn?
Das sind Heißdauerwerkgeräte zum Beispiel.
Ach, okay.
Und dann gibt es auch noch etwas, was ich auch noch nicht habe, überraschenderweise. Na, ich nenne mal zwei Dinge. Das eine ist sehr, sehr schwer zu kriegen. Das ist ein sogenannter Hautkratzer oder Perückenkratzer, wenn das ist ein langer Stab, quasi wie der Finger bei der jüdischen Religion, die dann den heiligen Text dort nicht anfassen wollen. Und wir wollen ja letztendlich das Kratzen eines Ungeziefers an der Kopfhaut damit beenden.
Ja.
Das ist das andere. Ja, und sonstige Dinge, was ich, es ist ziemlich neu und modern. Ich habe noch, nein, andersrum gesagt, ich habe unwahrscheinlich viele, sehr verschiedene, sehr unterschiedliche, aus verschiedenen Zeiten stammenden Haarnetze. Eins habe ich noch immer nicht, das Haarnetz der Bundeswehr, wo die Soldaten der
das
Bundeswehr...
Das aktuelle Haarnetz der Bundeswehr.
Ja, die hatten damals ja auch mal bei uns ein Haarnetz zu tragen, bei entsprechender Haarlänge.
Ja.
Und vielleicht schaffe ich es doch noch mal, das zu bekommen. Vielleicht hört auch ein Hörer zu und sagt, Mensch, bei mir liegt das Ding rum. Und dann freue ich mich oder würde ich mich freuen, wenn ich das bekäme.
Aha. Wie läuft das denn bei Ihnen im Sammeln ab? Also haben Sie dann bestimmte Objekte, die Sie einfach suchen und dann wirklich aktiv auf die Suche gehen oder stolpern Sie auch total oft über irgendwelche Sachen und denken sich, boah, das wäre doch was?
Es ist etwas schwierig, die Frage konkret zu beantworten, wie Sie es gerne wahrscheinlich hätten. Ich bin in den letzten Jahren schon gar nicht mehr zum Sammeln gekommen.
Oh je, ja.
Also es war so viel Arbeit mit dem Aufbau, mit der Gestaltung des Museums, dass ich dann es vorzog, diese Arbeit zu machen und eben das Sammeln hintanzustellen. Mhm. Auf der anderen Seite ist es eine ganz klare Sache, dass ich daraus oder dadurch eine andere Methode mir angewöhnt habe. Ich habe die Leute direkt angesprochen. Sagte ich, das und das suche ich noch, das und das brauche ich noch. Und wenn dann Friseurbetriebe, die Angestellten, die Meister kamen, dann habe ich sie ganz konkret angesprochen von wegen, das und das suche ich noch. Und ich habe das meistens bekommen. Also ich bin sehr freundlich bedient worden von den Zuschauern, von den Ulmern, auch von den Fremden. Da kam irgendjemand aus dem Friesischen, wollte Station machen in Neu-Ulm, auf dem Wege wahrscheinlich nach Salzburg. Die machen einen so einen Betriebsausflug. Und dann habe ich gleich angefragt, wenn Sie schon sowieso das Geschäft in fünfter Generation unterschiedlicher Familien hat, dann müsste dort noch einiges von den älteren Herrschaften da liegen geblieben sein. Und so bekam ich dann wiederum ein, zwei Dinge dazu, die ich vorher oder sonst nicht bekommen hätte. Mhm. Also es ist schon das direkte Ansprechen aus einem ganz einfachen Grunde. Wenn ich das nicht tun würde, könnte ich mir denken, dass das Objekt irgendwann doch in den Müll kommt.
Ja. Ich glaube, wir haben jetzt wieder Zeit, um ein bisschen Musik zu spielen. Und danach würde ich einfach ein bisschen über die Entwicklung des Friseurberufs und vielleicht auch über die Friseurakademie sprechen. Und genau, danach geht es wieder weiter mit Ihnen, Herrn Zopf, und Ihnen, Herrn Napf. Auf der 102,6 sind wir Free FM. Ihr hört die Plattform mit mir, Minto Tran. Und bei mir zu Gast sind zwei Männer, ein junger und ein älterer Herr. Der Herr Zopf vom Zopf Friseurmuseum und der Herr Napp von der Deutschen Friseurakademie. Wir sprechen allgemein hier über das Friseurmuseum, haben über die Entstehung des Museums gesprochen, was da alles drin ist, was man da alles entdecken kann. Und ich würde jetzt gerne auch auf den Friseurberuf zu sprechen kommen, der sich ja, wie man an dem Museum sehen kann, auch extrem geändert hat, Herr Napp. Sie als Ausbilder, was können Sie dazu sagen?
Ich kann dazu sagen, seit über 10 Jahren mache ich fast ausschließlich Friseurschulungen und bilde Friseure aus. Mittlerweile sogar bis nach Taiwan und bin da echt weltweit unterwegs. Wichtig ist aber für mich eine Ausbildung. Azubis ist für mich ein ganz großes Herzensthema, weil eine solide, gute Ausbildung der Grundstein für alles ist. im Prinzip alles, was wir heute in verschiedenen Trends, in verschiedenen Thematiken und Mode sehen, das gab es alles in irgendeiner Form schon mal. Und es sind immer moderne Interpretationen, weil am Haarschnitt, also am Abschneiden oder an Abteilungen, runde oder diagonale Abteilungen, irgendwann kann ich das Rad nicht mehr neu erfinden. Mhm. Ich kann es nur anders interpretieren,
ja,
und sie woanders setzen. Und insofern ist die Basis immer extrem wichtig, zu wissen, wo kommt es her, was passiert da, und das dann selber weiterzuentwickeln.
Mhm. Klar, der Friseurberuf ist ein Handwerk. Das haben Sie ja auch erlebt als Berufsschullehrer. Wie haben Sie das Gefühl, wie sich der Beruf jetzt in Ihrer Zeit, als Sie die Ausbildung gemacht haben, zu heute verändert hat, wenn Sie jetzt die Arbeit sehen, die Herr Knapp macht?
Ich denke, das ist auf jeden Fall viel formschöner und farbfreudiger geworden.
Vor allem farbfreudiger.
Da kann man sich drüber streiten. Farbfreudiger mit Sicherheit, da gibt es mittlerweile ganz, ganz viele tolle neue Entwicklungen, ganz klar, was auch viel mit Forschung in der Chemie und so zu tun hat, ne? Weil Allergien, Inhaltsstoffe und so weiter, da hat bestimmt ein Riesensprung stattgefunden. Ein bisschen traue ich aber auch dieser älteren Friseurgeschichte hinterher, weil ich finde, wenn man mal so guckt, 60er Jahre, 50er Jahre und sowas, da wurde halt noch frisiert. Da wurde richtig frisiert. Heute wird alles mit dem Glätteisen glatt gebügelt und es ist vieles sehr einfach, weil aber auch die Looks heute so sind. Also das kann man gar nicht verwerfen. Das ist halt einfach die Mode. Ich bin mir aber auch sicher, dass Big Hair, also echt frisierte Köpfe, irgendwann schon wieder kommen. Vielleicht nicht so extrem wie da, aber das ist halt für mich Handwerk. Das, ja, wer das kann, der kann halt Haare machen.
Mhm. Haben Sie noch richtig frisiert, Herr Zopf?
Ja, das habe ich gemacht. Aber ich wollte eigentlich eher eingehen auf einen anderen Sachverhalt. Das, was es früher gab, das gab es auch gestern und das wird es auch morgen geben. Bestes Beispiel wäre der rasierte Kopf, wo kein einziges Haar mehr drauf ist. Der Majakowski hat 1924 anlässlich der russischen Revolution dann die Haare sich ganz abrasieren lassen, um darauf aufmerksam zu machen, dass er auch revolutionäre Texte gemacht hat. Kojak gehörte auch dazu und heutzutage gibt es ja mehr als viele Kojaks. Sage ich mal ganz vorsichtig. Aber das ist etwas, was nichts Neues ist, so wiederholt sich manches. Und in vielen Dingen ist es wirklich nur eine, na nicht nur, aber eher eine ästhetische Innovation und nicht unbedingt etwas völlig Neues. Mhm. Etwas völlig Neues war zum Beispiel, als der Vidal Sassoon seinen persönlichen Krieg gegen die Dauerwelle erklärte. Das war für mich so was völlig Neues. Er wollte nun einen ganz anderen Haarschnitt, hat er auch gemacht, den Five-Point-Cut. Den hat er schließlich dazu gebracht, beziehungsweise dazu geführt, dass der ein bisschen auf Kosten der Dauerwelle das Ganze gemacht hat. Also es war etwas völlig Neues gewesen. Ne? Und wenn wir so die Jahrzehnte oder Jahrhunderte oder gar Jahrtausende zurückgehen, dann finden Sie unwahrscheinlich viele Beispiele dafür, wie die Frisuren aussehen oder aussahen. Ich habe vorgestern in einem Büchlein, dicken Buch, ein Büchlein von 500 Seiten geblättert. Da waren die Abbildungen der römischen Kaiserinnen auf ihren Münzen dargestellt. Dabei ging es mir für sich nur um die veränderte Frisur. Was hat sich ergeben? Was hat es gegeben? Wie hat sich das heute entwickelt? Also es sind Dinge da, auf die man schon neugierig werden könnte, werden könnte. Und ich finde es auch toll, dass dieser Friseurberuf eigentlich es immer wieder schafft, etwas Neues zu bringen.
Gibt es in dem Museum auch Bilder, an denen man irgendwie verschiedene Epochen von Looks und so weiter?
Definitiv. Also es gibt Bilder. Wir haben eine, glaube ich, sehr gut ausgestattete Bibliothek mit Fachzeitschriften von wie vielen Jahrzehnten, also wo man tatsächlich auch noch Produktkataloge von Produkthändlern und so weiter von den 1930er Jahren oder so
noch früher.
Und also echt Fachzeitschriften. noch aus dem letzten Jahrhundert sich anschauen kann. Sagte Herr Zopf gerade eben, er hat sich in dem Buch geblättert und hat sich die Münzen angeguckt. Heute gibt es kaum noch Münzen, heute wird alles per PayPal, Bitcoin, sonst irgendwas gemacht. Abgesehen davon ist halt auch die Entwicklung und deswegen ist Ausbildung bei uns in der Friseurakademie extrem wichtig und in unserem Salon. Mhm. In unserem Salon arbeiten nur Friseurmeister, Hair Hero heißt der Laden, nicht ohne Grund, weil wir die Hair Heroes sein wollen, die Helden für die Kunden. Und bei uns arbeiten nur Friseurmeister und wir ziehen quasi unseren eigenen Nachwuchs aus unserer Meisterschule. Wir haben ja die größte Meisterschule im deutschsprachigen Bereich. Mhm. Und da ist es extrem wichtig, eine gute, fundierte Ausbildung zu haben. Leute, wo man merkt, die haben Talent, die haben Interesse, die zu fördern und denen bei uns eine Plattform und eine Möglichkeit zu bieten, sich weiterzuentwickeln. Weil es ist halt heute so, über die ganzen viralen Geschichten, Instagram, Facebook, bla 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 bla.
Rainbow Hair.
Es geht so unheimlich schnell. Früher gab es eine Modeproklamation von der Friseurinnung. So, und dieser Trend hat dann ungefähr ein Jahr lang gehalten. Ja. Vielleicht auch zwei, bis er im letzten Kaff angekommen ist. Und heute im Prinzip entsteht alle 2 bis 3 Wochen, wenn nicht vielleicht auch jeden Monat entsteht ein neuer Trend. Ob das Rainbow Color, Unicorn, Galaxy Hair, wie bunt alles leuchtet und macht und tut. Und es wird ständig was Neues interpretiert und gezeigt. Und nicht mehr nur von hier, sondern von der ganzen Welt. Mhm. Weil man halt heute über das Handy in jedes Land auf der Welt schauen kann und guckt, was die Leute da machen. Ja. Und umso wichtiger ist es, da extremst hinterher zu sein und immer im Training zu bleiben und sich da abzudaten, weil der Kunde kommt in den Salon und zeigt dir das Video. Und wenn du dann nicht weißt, wie es funktioniert, das ist halt ein bisschen schlecht. Mhm. Weil dann macht ihr das mit ihrer besten Freundin zu Hause, wenn die sich 6-mal das Video angeguckt hat. Aber danach steht sie dann wieder bei dir und bittet darum, dass du sie rettest, weil sie ihre Haare versaut hat.
Genau, die Haarexperimente, die dann schief gehen. Was ich auch interessant finde, ist ja dadurch, dass der das Ansehen des Friseurberufs in der Gesellschaft sich extrem verändert hat. Also früher, wir haben ja schon ein bisschen darüber gesprochen, hat er auch Aderlass gemacht, hat als
Zähne gezogen
und Zähne, genau, alles Mögliche gemacht und war relativ hoch angesehen. Vor 10 Jahren, würde ich sagen, war das Ansehen total im Keller. Es ging um Dumpingpreise und Dumpinglöhne. Und
es gibt, Tatsache, es ist sehr schwankend in der Branche. Also es gibt sehr High-Class-Friseure, die natürlich auch Preise aufrufen. Da frage ich mich, ob die Qualität der Dienstleistung tatsächlich so gut ist.
Ja.
Aber da habe ich eigene Erfahrungen und Erfahrungswerte bekommen. Ich spreche jetzt natürlich nicht über welche Salons, aber verschiedene berühmte Friseure in Berlin oder sonst irgendwo, wo der Service vielleicht dann doch nicht so geil war, wie man erwartet hatte, was sehr schade ist. Andererseits war ich ja auch neulich in Berlin mal unterwegs. Da habe ich einen Friseur gesehen, wo ich nach Berlin reingefahren bin. Da habe ich gesagt, ich falle vom Glauben ab, weil da hat der Haarschnitt 4,95 Euro gekostet.
Oh,
das ist 4,95 Euro. Das ist... Deswegen hat er ja keine geringere Miete oder keine geringeren Lohnkosten. Ne? Das heißt, er muss natürlich innerhalb von 10 Minuten maximal einen Kunden da durchprügeln, in Anführungszeichen. Und dann macht er natürlich so am Tag mal 50, 60 Kunden durch. Ob das natürlich qualitativ auf irgendeinem Niveau ist oder ob das halt Leute sind, die sagen, weißt du was, mir egal, Hauptsache runter mit dem Zeug. Aber 4,95 Euro ist schon hart, weil da am Ende muss ja auch was übrig bleiben, um davon zu leben.
Ja.
Um die eigene Miete noch zu zahlen, was zu essen zu kaufen, vielleicht noch fürs Kind was zu zahlen, was auch immer. Und das ist sehr, sehr krasse Beispiele jetzt. Aber generell in meiner Ausbildungszeit vor fast 20 Jahren, da war es noch... du bist Friseur, hast sofort einen Stempel drauf gehabt. Du bist da so einer vom anderen Ufer, so ein warmer Bruder. Und das war irgendwie, muss man sich damit halt abfinden und auch sagen, nein, bin ich nicht. Und ich mag einfach den Beruf, ich mag es, schöne Dinge zu tun. Und heute entwickelt sich das wieder wie früher. Heute ist man Schönheitsberater, es gibt diese ganzen Barbershops, also auch der Mann ist wieder stolzer, Haare zu machen und Bärte zu machen und auch Schönheitsberater zu sein, die Leute über Kosmetik aufzuklären und so weiter und so weiter. Ich glaube, wir sind mittlerweile echt wieder weit weg von diesem Ding. Du bist Hairstylist, du stehst auf der anderen Seite.
Ja.
Ja? Das finde ich auch nicht fair. Und ja, ich finde es einfach ein toller Beruf, der, ja, wenn man Lust an schönen Dingen hat und heute sind alle tätowiert und gepierst und was weiß ich. Und ich glaube, man braucht sich einfach nicht mehr dafür zu schämen, weil es einfach was sau cooles ist, wenn du Leute geil stylen kannst.
Ja, bin ich total der Meinung. Herr Zoff, wie war das denn damals in Ihrer Zeit in der Ausbildung zum Friseur oder auch als Sie selber Friseure ausgebildet haben?
Es ist so ähnlich gewesen, wie Herr Napp es beschrieben hat. Der Friseur war nicht unbedingt sehr angesehen.
Mhm.
Und das war auch nicht verwunderlich. Das war nämlich der große Kampf um jede Kundin, die man tatsächlich, ich habe es selber erlebt, auf der Straße nicht nur angesprochen, sondern auch gegriffen hat,
oh,
um sie in den Salon zu bringen.
Einmal reingezogen, mhm, in den Salon rein.
Das, mhm, war die Firma PE. Ich nehme den Namen nicht. Die Familie ist noch nach wie vor tätig, aber ich wollte es nur erwähnen. Und das andere ist einfach eine Tatsache, dass wir im positiven Sinne sehen sollten, was Friseure können oder tun können nur Friseure. Und das ist ein guter Spruch, wenn man ein kleines bisschen an sich selbst und auch an die Zukunft dieses Berufes glaubt.
Bin ja absolut dabei. Ich finde, was viele nicht verstehen, was auch der Kunde manchmal, glaube ich, nicht sieht.
Mhm.
Und deswegen finde ich es unheimlich wichtig, auch für die Kollegen von uns aus dem Salon, sage ich auch immer, bei allen Schulungen redet über das, was ihr tut.
Ja.
Damit steigert ihr unheimlich die Wertschätzung für eure Arbeit, weil es ist sehr viel Chemie. Du musst so viele Dinge wissen, was Inhaltsstoffe, was Bausteine, was chemische Prozesse im Haar, physikalische Prozesse und sowas angeht. Es ist halt nicht nur Tube, Oxidant zusammenrühren und irgendeinen Brei auf den Kopf schmieren. Du musst schon wissen, was da passiert.
Mhm.
Und auch die Historie vom Haar von der Kundin. Was hat die davor drauf gehabt? Und nicht nur das letzte Mal, sondern vielleicht die letzten 10 Mal, bevor die aus dem Laden rennt und der ganze Kopf brennt, in Anführungszeichen.
Ja.
Ja, und wer kommt sonst so nah an einen Kunden ran? Ganz ehrlich, ich sage immer, geht mal raus auf die Straße und greift einfach irgendjemand in die Haare.
Ja.
Wahrscheinlich kriegst du eine geschossen und das auch noch zurecht. Jetzt kommt ein neuer Kunde zu uns und wir kriegen einen Vertrauensvorschuss,
ja,
und dürfen diese Person berühren. In der U-Bahn, im Bus, sonst irgendwo. Jeder fühlt sich unwohl, wenn einem einer zu nahe kommt in sein persönliches Wohlfühlgebiet, in Anführungszeichen.
Mhm.
Und der Friseur, ja, der darf das sofort. Also das ist eine große Verantwortung auch vom Friseur dem Kunden gegenüber.
Das war gerade ein sehr leidenschaftliches Plädoyer für den Friseurberuf von Ihnen, Herr Zoff, und Ihnen, Herr Napp. Ich würde kurz noch einen Musiktitel spielen und dann, ja, können wir schon die Sendung beenden und Sie können sagen, ein paar Infos zu dem Museum geben, wie man da hinkommt, wie viel das kostet und so weiter. So, zurück sind wir auf FreeFM bei der Plattform. Bei mir zu Gast sind Herr Knopf und Herr Napp von der Deutschen Friseurakademie hier in Neu-Ulm und vom Friseurmuseum. Wir haben sehr viel darüber gesprochen. Jetzt vielleicht wollen Sie unseren Zuhörern noch sagen, wie man da am besten hinkommt, wie die Friseurakademie damit zu tun hat, wie viel das Ganze kostet und so weiter.
Ja, und für sich eine ganz einfache Sache. Erstmal,
ja,
der Nase nach.
Genau.
Man muss nur die Idee haben und das Ziel oder der Weg oder das Museum ist natürlich das, was sie erreichen sollen. Und das ist zu finden in dem Hotel, auf dem Gelände des Orange Hotels, wo die DFA, die Deutsche Friseurakademie, ist. Und in einem Gebäude ist da auch das Museum zu finden.
Mhm. Wie viel kostet das denn, da reinzugehen?
Da reinzugehen ist unterschiedlich, je nachdem eine größere Gruppe, einzelne Person. Das schwankt so zwischen 2,50 bis 7,50.
2,50 Euro bis 7 Euro.
Und dafür kriegen Sie aber wirklich einen Vortrag, der es in sich hat.
Ja, von Ihnen, Herr Zopf?
Ja, durchaus. Also unsere Kunden von unserem Hair Hero Salon kriegen natürlich VIP-Tickets, die dürfen umsonst ins Museum.
Ah ja, okay.
Das, unser Gelände befindet sich in der Dieselstraße 4 in Neu-Ulm in der Nähe von der Ratiopharm Arena.
Mhm.
Und wer natürlich Interesse hat, soll einfach mal auf unsere Internetseite schauen, www.deutsche-friseur-akademie.de, oder direkt bei uns im Salon findet man auch alle Infos auf www.hairhero.de.
Okay, das schon mal dazu. Die Internetadresse wird auch bei uns auf der Plattform verlinkt sein, auf freefm.de. Das war's von der Plattform und bis zum nächsten Mal.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/Programm/Plattform.